wenn man findet, dass man nicht ausgeliefert sein will, denen, die die System bauen oder den Computersystem die entwickeln oder auch den Algorithmen, die wir vorher gesagt haben, die ausgeliefert sind, dann muss man eher auf die Kreatorseite, also die, was kreieren, anstatt die, die nur konsumieren.
Herzlich willkommen zur ersten Folge netzartig.ch. Bereits für die erste Folge habe ich einen sehr interessanten Menschen, den Christoph Burgdorfer, gewinnen für ein Gespräch mit mir. Eine gute Stunde haben wir zusammen geredet über die vernetzte Welt, die digitale wie die analoge. Er ist einer, der schon sehr früh auf die digitale Karte gesetzt hat, aber hat auch extrem gut das analoge Netzwerk im Griff. Und von dem her ist er genau richtig gewesen, für mit mir die erste Folge von netzartig.ch zu machen. An dieser Stelle möchte ich auch gerne ein Shoutout machen an Manuel Mader, wo mir Jingles gemacht hat und Musik, und auch das braucht das Podcasten, und für das bin ich auch sehr, sehr dankbar. Und jetzt aber los mit dem ersten Folge von netzartig.ch. Herzlich willkommen zum ersten Netzartig-Podcast. Heute darf ich einen extrem spannenden Mensch bei mir begrüßen, auch mehr oder weniger auch ein bisschen direkt aus London eingeflogen. Es ist der Christoph Burgdorfer. Schön, dass du Zeit hast und dass du da bist. Du bist unter anderem auch ein Grund, warum das Netzartig jetzt so ein bisschen der Podcast ist geworden, wo er ist geworden. Ich habe mal vor, Podcasts zu machen, wo es vor allem um Leute geht, die in der digitalen Schweiz etwas bewegt haben. Und dann bin ich aber über die Ziele gestolpert von dir, wo ist gestanden, dass du eigentlich den Begriff digitalisierte Welt nicht unbedingt richtig findest, sondern der Begriff vernetzte Welt bevorzugst. Und das habe ich dann gefunden, hey, ich muss mal wieder das Projekt, das da schon seit Monaten eigentlich rumschlummert, vornehmen. Und ja, ich finde das sehr interessant und darum möchte ich eigentlich auch mit dem anfangen. Erzähl doch mal, warum dass du das Gefühl hast, dass der Begriff vernetzte Welt besser ist als digitalisierte Welt.
Absolut. Also zuerst mal, merci vielmals, dass du mich eingeladen hast, hier an diesem ersten Podcast mitzumachen. Es ist eine grosse Ehre für mich. Und wer mich auf meinem LinkedIn auch verfolgt, hat eben schon ein paar Mal gesehen, dass ich manchmal Kommentare mache, warum das jetzt über Digitalisierung oder die digitale Revolution redet, wenn in Wirklichkeit, finde ich, geht es eigentlich mehr darum, dass wir im Moment in einer sehr vernetzten Revolution sind. Und um den Kontext von dem ein bisschen zu verstehen, gehe ich oft ein bisschen in die Vergangenheit zurück und versuche ein bisschen klar zu machen, was sind die grossen Veränderungen in der Menschheitsgeschichte, wo die Menschheit im Prinzip grosse Schritte vorwärts gemacht hat. Oder? Und es gibt ich bin überzeugt, in 200, 300 Jahren wird man zurück auf unsere Zeit schauen. Und man wird sagen, das war eine extrem spannende Zeit, wo sich extrem viel verändert hat, in wie das sich die Menschheit weiterentwickelt hat. Und meiner Meinung nach gibt es, abgesehen von der Zeit jetzt, drei weitere Schritte in der Vergangenheit, wo die Menschheit grosse Veränderungen gemacht hat. Und der erste Schritt war vor 400'000 Jahren, oder ungefähr. Und vor 400'000 Jahren haben Menschen angefangen, Sprache zu entwickeln. Und Sprache zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte hat ermöglicht, dass Gedankengut, Ideen zwischen Individuen können austauscht werden können. Das war der erste Schritt. Der zweite Schritt von diesen drei Schritten war, wo die Leute angefangen haben, Sachen aufzuschreiben in Höhlen vor ungefähr 40'000 Jahren. Das sind die ältesten so Höhlenzeichnungen, die man gefunden hat. Und das war zum ersten Mal, wo man hat können Gedanken und Ideen wie aufbewahren, oder? Über Generationen hinweg und wie speichern. Und das ist natürlich ein grosser Schritt. Aus denen haben sich dann natürlich später Schriftzeichen, also Hieroglyphen und Schriftzeichen entwickelt. Und auf dem hat der Mensch können im Prinzip aufbauen und uns ein kollektives Wissen aufbauen. Der dritte Schritt war der Buchdruck, oder? Vor etwa vielleicht 400, 500 Jahre dort rum, was zum ersten Mal ermöglicht hat, Gedanken und Ideen zu multiplizieren und auch also zu verteilen, effizient, oder? So zum Beispiel passiert mit der Bibu natürlich, oder? Druckt, eines der grössten Druckte weg. Und durch das hat dann können, die Menschheit wie Enlightenment hat dann können daraus entstehen, oder? Dass dann Bibliotheken entstanden sind und Universitäten und dann die Menschheit können quasi sich aufbauen. Dann viel denken, ja, was ist denn der nächste Schritt? Ist der nächste Schritt zum Beispiel Radio oder Fernsehen? Aber die Sache von diesen Medien ist, es ist alles wenig zu viel Kommunikation. Also du hast jemanden in der Mitte, der kontrolliert und die Kommunikation, die geht dann raus an all die verschiedenen Leute, die dann das konsumieren. Oder darum ist Broadcast-Media ist heavily regulated natürlich. Und darum sage ich jetzt, der vierte Schritt ist im Prinzip die ganze Vernetzung. Oder? Das heisst, zum ersten Mal ist Gedankengut und Ideen frei von physischem Ort, oder? Von Zeit auch. Und es ist zwei-directional. Es ist nicht mehr wenig zu viel Kommunikation, aber viel zu viel Kommunikation. Oder? Und wie wir mit diesen neuen Dynamiken umgehen, dass viel zu viel Kommunikation neue Möglichkeiten ermöglicht, was möglich ist. Das müssen wir erst noch herausfinden. Oder? Und wir sind quasi mit im Auge vom Sturm im Moment. Oder? Wir merken jetzt, Geräte werden immer mehr vernetzt. Oder? Menschen werden mehr vernetzt. Business werden mehr vernetzt mit Menschen. Business werden mehr vernetzt mit anderen Businesses. Und wenn man sich dann überlegt, was das bedeutet, die zunehmende Vernetztheit, dann wird plötzlich das ganze Digital ist plötzlich unbedeutender. Oder? Und das ist eigentlich die grosse Revolution. Man muss nicht von einer wie kann man es digital machen und wie kann man es mehr vernetzen? Das ist im Prinzip, der Wert kommt aus dem Netzwerk.
Das ist eigentlich das Internet ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, dass wir jetzt besser vernetzt sind. Und mir gehört jetzt schon sehr gut, du bist extrem engagiert, wenn es um das Thema geht. Und wir kommen dann später noch ein bisschen drauf los. Und was ich auch spannend finde, das hast du vielleicht auch mitbekommen, ich beschäftige mich sehr stark momentan noch mit dem Thema Voice, also mit dem Voice User Interface, und du hast es vorhin gesagt, die Sprache war quasi der erste Schritt. Und jetzt zeigt eigentlich auch schön auf, in dieser Welt, in der wir leben, dass eigentlich das Internet und die Vernetztheit, die wir da haben, es ist eigentlich erst es ist ein Wimpernschlag, wenn man die ganze Geschichte anschaut. Und wir kommen dann später noch ein bisschen drauf. Ich finde es auch sehr interessant, was ermöglicht jetzt auch die Sprache, die wir da neu haben. Und es war jetzt so ein bisschen Exkurs gewesen, aber das ist in Ordnung beim ersten Mal. Was mich eigentlich eben Wunder nimmt bei den Menschen, die ich da in Zukunft gerne möchte in diesem Gespräch dabei haben, ist der Weg, wo sie gegangen sind, wie sie sind dazugekommen und vielleicht auch ein bisschen Insights geben. Und kommen wir mal zum jungen Christoph. Wo bist du eigentlich genau aufgewachsen? Bist du eigentlich ein Stadtberner Gil, oder bist du so vom Land oder vom Umfeld her in die Stadt gekommen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich ein Mix von Stadtberner und Lande, also kann man so sagen. Weil die ersten 10 Jahre bin ich in Barrow, also in der Nähe von Langnau im Emmental, aufgewachsen. Dort habe ich die ersten 10 Jahre verbracht, sehr in der Natur aus, auf einem Bauernhof aufgewachsen. Oder? Die zweiten 10 Jahre bin ich dann in der Stadt Bern weiter aufgewachsen, und dann bin ich ungefähr 6 Jahre noch in Zürich gewesen, gehen studieren. Dann die letzten 14 Jahre bin ich in London gewesen.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Dir ist, glaube ich, in Bern schon mal ziemlich schnell zu eng geworden, oder? Warum bist du nach dem Gimmer ziemlich zügig auf Zürich?
Bern habe ich immer schön angenehme, ein kleines Städtchen empfunden. Aber ich habe auch immer den Drang gehabt, so ein bisschen das Unentdeckte neu versuchen zu entdecken. Und Zürich war natürlich am Anfang so ein bisschen eine Stadt, die für mich unbekannt war. Und dort ist alles recht ein bisschen grösser gewesen, und das hat mich gereizt, was kann man dort alles entdecken. Schlussendlich dann das Studium, das es dann dort gegeben hat, hat damals neue Medien an der Zürcher Hochschule für Gestaltung und Kunst, hat es damals nicht gegeben, in der Form hier in Bern. Und dort habe ich mich dann darauf beworben mit einer Prüfung, und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich reinkomme, und das habe ich spannend gefunden. Ja.
In dieser Zeit ist ja auch so ein bisschen das Internet aufgekommen. Machst du dich noch besinnen, wenn du das erste Mal mit dem Internet in Kontakt kommst?
Ja, genau. Ganz am Anfang bin ich natürlich über Telefonlinien also da hat es die Mailbox-Szene gegeben.
Üblitzerboxen.
Ja, genau. Das war eine von denen. Dort haben wir einfach können so Mails schreiben. Also ja, Verwandte in Asien und in Amerika. Dort ist E-Mail ist natürlich, bevor es E-Mail gab, war es natürlich mega schwierig, mit denen quasi in Kontakt zu sein. Da hat man Briefe geschrieben und das ist immer eine Zeit gegangen, bis es hin und her ist. Und dann hat man aber irgendwann E-Mails schreiben können. Obwohl die Mailbox irgendwie nur vielleicht 3-4 Mal am Tag quasi Exchange gemacht haben, wo sie alle E-Mails austauscht haben, hat man dann schon in Kontakt treten. Und das war natürlich spannend gewesen, damals. Und dann dort bin ich eigentlich das erste Mal, so über E-Mail war ich das erste Mal, gewesen, wo ich mit dem Internet in Kontakt gekommen bin. Und hat es dort die verschiedenen Foren gegeben. Swissnex hat das damals geheissen. Und dort hat man auch zum Beispiel so eine Art in einer simplen Form von eBay, hat man können andere Sachen, seine Sachen verkaufen oder andere Sachen oder auch Jobbörsen und so jetzt gegeben. Und dort hat es mal eine Firma gegeben, die hat einen Job ausgeschrieben gehabt als Webdesigner. Und ich war damals hier im Gimmer und habe gesagt, Webdesign, das möchte ich mal ausprobieren. Damals noch, bevor es Photoshop und alles gegeben hat. Und dann, so bin ich quasi das erste Mal mit Webdesign und Internet in Kontakt gekommen.
Also hast du dich dann auch beworben auf diesen Job? Oder?
Genau. Dann habe ich mich beworben auf diesen Job in Lies. LAN Services hat die geheissen. Dann habe ich für sie einfach Webseiten in HTML und CSS designen. Und, ja.
Wann war das ungefähr?
Das muss so die zweite Hälfte von den 90er Jahren sein.
Ja, das ist mir ähnlich gegangen. Ich habe eigentlich auch, ich muss sagen, so Pümplitzer Box und so kenne ich eigentlich nicht direkt, ich kenne immer nur indirekt, weil ich in Lehre einen Kollegen hatte, der sehr aktiv war. Das wäre ja wieder eine andere Geschichte. Ich selber habe nicht so früh direkt bei mir daheim Zugriff gehabt. Ich bin dann über einen Arbeitgeber, ich war in einer Pharmafirma und dort hatte es eine Bibliothek gehabt. Und das Internet hat mich immer magisch angezogen und ich sage das eigentlich bis heute, bin von Anfang eigentlich begeistert über die Möglichkeiten vom Internet. Und ich glaube, wir kennen uns schon ein bisschen, ich glaube, es war auch bei dir ein bisschen ähnlich gewesen. Also, ich finde das, also, hat es eben interessant gefunden und durchgegangen. Du warst eben schon Entwickler gewesen, eben vor dem Studium. Aber dann bist du quasi in den Job reingegangen, ohne grosse Vorkenntnisse, nehme ich an. Oder hast du schon genau. So ein bisschen,
Also, damals war es neu gewesen, dann hättest du nicht können sagen, ich brauche einen Webdesigner mit 3 Jahren Erfahrung. Das hat es natürlich nicht gegeben. Und ich habe einfach quasi sehr ein grosses Interesse gehabt, da mich weiterzuentwickeln oder auch reinzulesen. Und dann damals hat man noch die grossen Bücher gekauft, oh really, und dann hat man da die verschiedenen Sachen so nach Buch gelehrt. Und heute hat man natürlich überall YouTube-Tutorials für alles.
Sie waren quasi froh, dass sie einen jungen, engagierten Mann hatten, der Interesse hatte. Und ich nehme an, der hast auch relativ schnell Fortschritte gemacht. Irgendwann ist ein Schritt auf Zürich gekommen, wie du vorhin gesagt hast. Du bist dann noch HGKZ, ist das richtig? Also ja, heute ZHDK. Geht New Media studieren.
Genau, neue Medien.
Nehmen wir an, noch relativ frischen Lehrgang zu dieser Zeit.
Genau, das war ein Lehrgang, der gerade so zur Zeit von dieser Dotcom-Bubble entstanden ist. Und damals, ist das im Bereich, jetzt muss ich überlegen, damals hat es 2 Bereiche gegeben. Das eine ist mehr so philosophisch angehaucht gewesen, sage ich jetzt mal, und das andere ist mehr so ästhetisch angehaucht gewesen. Und es war eben im philosophischen Teil gewesen, nicht im ästhetischen. Oder? Haben wir im Prinzip innerhalb vom Studium haben wir so ein bisschen erforscht oder explored, was bedeutet es, wenn so ein neues Medium wie eben die digitalen oder vernetzten Medien auf die Menschheit zukommen. Oder? Also quasi nach den Broadcast-Medien kommen jetzt die vernetzten Medien. Und da gibt es natürlich völlig neue Dynamiken, Mechanismen und da haben wir auch vom philosophischen Aspekt und von vom Research-Aspekt haben wir können experimentieren und coole Projekte machen. Ja.
Hat man dann auch noch dazu mal quasi unter New Media wirklich das Internet verstanden? Oder was ist dort noch alles drin geflossen?
Genau, also in unserem Fall waren es vor allem die vernetzten Medien. Internet ist natürlich der Attention Point, oder das, wo der Fokus, wo alle neu gefunden haben, versuchen zu verstehen. So quasi wie zweitrangig war dann auch, was wir natürlich können machen mit den ganzen audiovisuellen Medien und so Interaction und solche Sachen, was dann weniger mit der Vernetzung an sich zu tun hat, sondern wie das die Menschen mit den Technologien können interagieren können. Aber das ist dann eher, wieder auf der ästhetischen Seite gewesen, so Interface Design und User Experience und solche Sachen.
Es gibt so ein Blitzgedanke, der mich interessiert. Wenn du jetzt zurückschaust, in dieser Klasse, die drin war, sind die Leute diesen New Medias erhalten geblieben? Also oder haben sich die Wege dann wieder verloren? Also ich finde das immer sehr interessant. Ich tue so verschiedene Fachhochschulen unterrichten und da finde ich immer interessant, wie viele Leute es da zu einem kommen. Aber dann, wenn man so nach 2-3 Jahren schaut, sieht man nicht mehr so viel auf diesem Gebiet. Also hast du dort doch ein gutes Netzwerk können legen im digitalen Bereich mit diesen Leuten, mit deinen Mitstudenten?
Ja, auf jeden Fall. Mit Pirna habe ich noch heute Kontakt. Und es war noch spannend gewesen. Nach dem Studium haben sich wie zwei oder vielleicht sogar drei Wege können wie auftun nach dem. Und zehnten ist, der eine Weg war völlig der kommerzielle Weg, dass Leute eine Firma gegründet haben und dann voll den kommerziellen Wert von diesen neuen Medien können ausschöpfen. Das zweite ist mehr so der künstlerisch, also dass man mehr so anfängt, Kunstprojekte machen, wo eben auch die Mechanismen so ein bisschen erleuchten oder ein Licht darauf werfen, dass man so Bewusstsein für das schafft. Und dann vielleicht der dritte ist mehr so der akademische Weg, wo man dann auch wieder Dozent ist an einem ähnlichen Institut. Und ich bin dann eher der kommerzielle Weg, aber mit ein paar anderen, wo wir dann eine Firma zusammen hatten.
Schon während dem Studium, ist das richtig?
Genau, schon während dem Studium. Da haben wir noch andere. Während dem Studium habe ich nicht eine Firma hatte mit Klassenkameraden, sondern mit ETH-Studenten zusammen. Und dort bin ich quasi der Webdesigner gewesen, also quasi der die ganzen Frontend-Sachen macht, während sie haben mehr so das Backend und die Infrastruktur gemacht zum Beispiel. Oder? Und da haben wir verschiedene Projekte gehabt, wie zum Beispiel wir haben eine Firma gehabt, Net Consulting haben wir geheißen, wo wir ein Content-Management-System XML-basierte Content-Management-Systeme bauen haben. Und da haben wir ein paar gute Kunden auch gehabt, inklusive für die Uni Bern haben wir Sachen gemacht oder für die Pharmaindustrie hier in der Schweiz. Das ist das erste Projekt. Dann haben wir ein anderes Projekt gehabt, wo wir eine Community gehabt, Join for Music, wo wir eine Community gehabt haben für die Electronic Dance Music, wo wir das war auch so ein bisschen im Fahrwasser gewesen, damals, vielleicht von Till Late, wo wir gemacht haben während dem Studium, so nebenbei. Ja.
Und das hat funktioniert?
Das hat gut funktioniert, das war natürlich ein Haufen Bütz gewesen. Und so im Nachhinein muss ich sagen, hätten wir wahrscheinlich viel mehr rausholen können aus dem. Aber damals ist es eben spannend gewesen, nachdem dass wir dann unser Studium fertig hatten, haben alle von uns mega gute Angebote bekommen, in schon erst etablierten Firmen natürlich. Und dann hat man so ein bisschen, wollen wir jetzt da unser eigenes Ding noch weitermachen oder wollen wir quasi in eine andere Firma gehen, wo man etwas dazulernen kann, wo man vielleicht nicht weiss. Und die meisten von uns haben dann entschieden, wir tun etwas... Mit joinen existierende Firma.
Du hast wieder ein bisschen anderen Weg gewählt, so wie ich es im Kopf habe. Und zwar ist der nächste, vielleicht ein bisschen Zürich auch, glaube ich, zu eng geworden und du bist auf London gegangen. Und zwar bist du Kunst studieren, also eigentlich klassische Kunst.
Nein, das Studium, das ich dann in London gemacht habe, war wieder sehr ähnlich gewesen, aber es war wieder ein Master of Art gewesen, also es war ein Masterstudium gewesen bei der damals University of Sussex. Und dort hat es aber anders geheißen, dort hat es Networked Media geheißen. Oder? Und vernetzte Medien schlussendlich. Und ich bin darauf aufmerksam geworden, weil dort hat ein Dozent, wo wir auch in Zürich oft darüber gelesen haben und Bücher von ihm gelesen, Armin Medosch, heisst er aus Wien, hat dort einen Lehrstuhl gehabt. Und da war ich sehr fasziniert gewesen, auch von seiner Arbeit. Habe ich gefunden, jetzt möchte ich gerne auf London das auch noch studieren für 2 Jahre berufsbegleitend. Und aus diesen 2 Jahren sind dann 14 Jahre geworden.
Ja, eigentlich bis heute oder in diesen Tagen, kommen wir später noch drauf. Also da bist du eigentlich wegen dem Studium und Dozent auf London gegangen und was vielleicht auch noch interessant ist, ist, sie sind weiter gewesen als wir hier in der Schweiz. Ich nehme an, meistens ist es ein bisschen Amerika weiter und London oder England ein bisschen weiter als der Kontinent, wie sie so schön sagen, zu England. Also ist das dann im Jahr auch schon ein bisschen so gewesen?
Was natürlich spannend ist, ist, wenn man eine Universität in London hat, dann kann man relativ gute bekannte, sage ich jetzt mal, Dozenten oder Professoren von der ganzen Welt anlocken. Oder? Das ist einfach sehr spannend. Und durch das haben wir also ich würde nicht sagen, dass man es wirklich vergleichen kann. Es war wie ein anderer Ansatz gewesen dort. Es war viel internationaler gewesen natürlich. Wir hatten viele Studenten aus Asien, aus Korea, aus Taiwan, aus Japan oder auch Südamerika und Europa. Und während in Zürich ist natürlich eher so ein bisschen auf die Schweiz begrenzt gewesen jetzt mal, oder vielleicht noch Deutschland. Und durch das, dass man so international unterwegs war, hat man vielleicht auch andere Ansichten gehabt. Und andere Projekte haben zum Teil andere Sachen angesprochen, wo mehr ein Thema sind in anderen Teil von dem Planeten. Oder? Und durch das hat man viel ein breiteres Spektrum, wie es ist. Aber so von der Methodik oder so, es ist also viel weiter. Ja, was weiter ist, vielleicht ist die Schweiz eher, in der Schweiz hat man eher tiefgründiger und dort hat man vielleicht eher breiter, sage ich jetzt mal, so studiert. Aber ergänzt sich sehr gut. Ja.
Und der erste Job in London, was hast du dort gemacht?
Also ich hatte das Glück gehabt, dass ich mit einer Schweizer Firma, damals Minic, konnte auf London gehen und das Studium berufsbegleitend machen. Und dort habe ich quasi für die Schweizer Firma, dort haben wir so Mobile-Technologie, das ist noch vor dem iPhone und das ist noch Nokia, ist dann noch gross gewesen. Und dann haben wir so SMS oder auch WAP, hat das damals geheissen, so Portal gemacht und dann die auch mit zum Beispiel für etwas, was sehr bekannt war in Grossbritannien, ist, dass man via SMS abstimmen zum Beispiel bei der Big Brother oder für Musik-Ringtones abladen und solche Sachen. Das war damals ein grosses Thema gewesen. Und wir haben die Infrastruktur und das Backend bereitstellen für das. Und das ist dann immer weiter, hat sich das natürlich entwickelt, bis hin zu Videostreaming und so weiter, wo dann die Telefone immer mehr Fähigkeiten bekommen haben.
Was mir aufgefallen ist, dass bei dir im Lebenslauf eigentlich schon relativ früh User Experience auftaucht. Und das ist zwar ein Thema, das vielleicht in die Breite effektiv erst in den letzten Jahren ist angekommen. Eigentlich erstaunlich, aber wenn man es genauer anschaut, ist das ein Thema, das schon lange auf dem Weg ist. Es haben ja auch etliche Leute, die in der Schweiz studiert haben, relativ früh dann auch zu Google gewechselt. Also, es spricht, die Schweiz hat eigentlich schon relativ lange fähige UX-Leute gehabt. Man muss auch ganz klar sagen, es hat auch Firmen gegeben, die sich das schon sehr, sehr früh auf die Fahne geschrieben haben. Es ist sicher länger gegangen, bis es dann in den grossen Schweizer Firmen ist angekommen. Mittlerweile hat ja für jede grosse Schweizer Firma ein Team. Du hast es schon sehr früh gemacht und ich wäre auch nicht erstaunt, wenn du, das weiss ich jetzt nicht, das ist jetzt eine Vermutung, einer von den Gründen bist, warum es mit dem Thema ist angegangen ist. Oder wie bist du so früh auf das Thema gekommen?
Ja, was ich immer fasziniert gefunden habe, ist das Potenzial von Technologie generell. Oder was man alles kann machen, was alles möglich ist, weil ich bin auch fester davon überzeugt, was denkbar ist, ist machbar in der Software- oder Technologiewelt. Weil wenn wir mit 0 und 1 bis hier gekommen sind, dann kommen wir mit 0 und 1 noch viel weiter. Oder? Und von Quantum Computing reden wir noch gar nicht. Und das heisst aber, wenn man das Potenzial von der Technologie ausschöpfen will, dann muss man eine gute Connection haben mit den Leuten, die es bedienen. Oder? Weil der Flaschenhals ist schlussendlich der User. Oder? Und man kann die beste Software oder das beste Portal oder Projekt haben, wenn die User Experience schlecht ist und die Menschen nicht dahinter bedienen können, dann wird das Potenzial nie zur Geltung kommen. Oder? Und darum habe ich gefunden, es ist immer schon sehr wichtig, dass man die Schnittstelle zwischen Menschen und Technologie möglichst effizient halten. Und ich sage immer, User Experience und Design ist die API, also die Application Programming Interface, also der Link sozusagen, die Verbindung zwischen der Technologie und den Menschen. Und das muss man möglichst effizient halten, um erfolgreich zu sein mit irgendeinem Business. Ich bin sogar der Meinung, dass in Zukunft die meisten Businesses User Experience oder Customer Experience und Design Businesses müssen werden, weil unter der Haube Technologie wird so commoditized sein, also so wie abstange kaufbar, sozusagen, dass der Unterschied mit zum Beispiel, ich sage jetzt mal ganz krass, wenn man zwischen Credit Suisse oder UBS entscheidet, kann schlussendlich davon abhängen, welche App die bessere User Experience hat. Oder? Und so muss dann jedes Business vor allem sich als erstes mal überlegen, ja, was ist denn, wie tun wir das Power von unserer Technologie, von unserem Netzwerk, von unserem Potenzial zu den Benutzern bringen, indem wir eine möglichst gute User Experience eine User Experience aufbaut, die die Leute gerne benutzen, oder? Was Freude macht, dass man da interagieren kann und das Potenzial nutzt.
Ja, idealerweise ja, dass es quasi wie von alleine geht.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, die menschliche API, ich nehme jetzt das Thema einfach noch gerne mal auf. Wir sind mit drin, dass das erste Mal eigentlich Maschinen unsere Sprache sprechen. Also wir können auf einmal reden mit der Maschine. Es geht wahnsinnig schnell, für das hat es 2-3 Sachen gebraucht. Die ganze künstliche Intelligenz hat dem wahnsinnig Auftrieb gegeben. Wenn man sich jetzt mit dem Thema näher beschäftigt, wie ich das in den letzten paar Monaten gemacht habe, merkt man auf einmal, auch das ist nicht ein neues Thema. Wenn man da ein bisschen Koryphäen auf dem Markt anschaut, dann kommen die meistens aus Amerika. Und sind meistens schon teilweise 20, 25 Jahre auf diesem Gebiet unterwegs. Und jetzt wird auf einmal dank der künstlichen Intelligenz das Ganze in Breite anwendbar und viel einfacher anwendbar und sehr schnell. Was hast du das Gefühl? Ich persönlich glaube, dass es eine sehr starke Beeinflussung wird geben, wie wir mit der digitalen Welt interagieren. Was hast du da für ein Gefühl, was die Sprache, eben, dass die Voice User Interfaces für einen Einfluss werden haben?
Ja, also Voice ist eine der einfachsten Möglichkeiten, sich auszudrücken und auch eben auszutauschen. Das ist ja genau das, was wir jetzt gerade hier an diesem Tisch machen zum Beispiel. Und ich denke, wenn man die Möglichkeit, wie Menschen können Gedanken und Ideen austauschen über Voice, kann wie ummünzen auf wie das Menschen können mit Computersystemen interagieren, dann hat das natürlich ein riesen Potenzial. Was ich noch ein bisschen bedenken habe, ist, dass natürlich ein menschliches Hirn anders funktioniert und viel mehr noch Kontext und Wissen rund um das, was geredet wird, hat, während im Moment zumindest noch die ganze Computersysteme in dem Sinn nicht einem können verstehen, sondern einfach die Wörter als solche verstehen und dann versuchen, irgendetwas daraus raus, zu reimen, sozusagen. Das funktioniert für gewisse Sachen, wie Kommandos geben und so weiter natürlich. Aber wenn man dann will, zum Teil eben gewisse Konversationen haben oder auch so Sachen, die voneinander abhängig sind, implizit, dann kommt man relativ schnell im Moment sicher noch an Grenzen. Aber da wird eben genau so Sachen wie Machine Learning wird dann mega wichtig sein und eben auch so verschiedene neue Arten, wie dass man Daten quasi miteinander kann verknüpfen kann, damit man dann auch weiss, ja, was denn der Kontext ist, was eigentlich gemeint sein könnte.
Ja, ich nehme an, relativ viele Menschen sind vielleicht sogar froh, wenn die Maschine den Kontext nicht sofort alles so verstehen wie wir. Wir sehen ja, Kreativität ist etwas, was sehr lange noch der Mensch viel stärker wird sein. Nach Mimik ist irgendeinmal taucht irgendwann auf, dass du Co&Co UK gegründet hast. Ich weiss, dass die letzte Firma, die du geschafft hast, Displays heisst. Und die Firma hat auch sehr viele erfolgreiche Projekte gemacht, unter anderem, weil sie eben auch UX das nötige Gewicht gegeben haben. Der letzte Abschnitt quasi in der Mobile-App-Welt war es, glaube ich, oder aber auch Webseiten, aber eher komplexe Sachen, wo hinterher dann noch viel läuft. Erzähl ein bisschen, was ihr da genau gemacht habt.
Ja, genau. Also, das muss zur Grössenordnung 2009 gewesen sein, wo ich wieder, lustigerweise, so wie ich mich erinnere, wirklich nur über irgendeinen Facebook-Post oder einen Facebook-Kommentar sogar, wieder mit einem ehemaligen Klassenkamerad, den ich zusammen mit ihm studiert habe, Florian Wieser, den vielleicht auch viele kennen, in Kontakt geraten. Und Florian hat damals Co&Co Schweiz aufgebaut. Und ich habe dann eben dann ready gsi für etwas aufzubauen in London und in UK, das nötige Netzwerk zusammen gehabt und Leute kennt und habe Lust gehabt auf etwas Neues auch. Und dann haben wir uns getroffen, haben diskutiert, wie das könnte aussehen könnte. Und so habe ich dann auch Chancen gehabt, Co&Co, oder Co&Co haben wir es dann eben genannt, UK aufzubauen. Das war gerade in dieser Phase, gewesen, wo eben Apps gekommen sind, Plattformen, die Leute haben angefangen erkennen, was die Möglichkeiten sind, speziell eben von diesen ganzen neuen Ökosystemen mit iPhone und Android und Tablets und so weiter. Und dort haben wir dann können, für verschiedene Branchen, inklusive Schweizer Companies oder auch international britische, und haben wir Plattformen aufbauen. Und das ist sehr spannend gewesen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, man muss richtig User Experience sich entwickeln. Wenn man nur reine Software und Plattform entwickelt, dann kommt man wie eine Art in eine Sackgasse oder ist dann plötzlich sehr in einem Competitive Market, oder? Wo es plötzlich viel quasi um die gleichen Projekte poolen. Und ein Weg, um quasi da rauszukommen, ist, dass man sich eben anfängt, durch die User Experience unterscheiden. Und ein alter Freund von mir in London hat eine User Experience Company gehabt, die hat eben schon damals Displays geheissen. Und dann haben wir dann die Firmen quasi zusammen da und quasi die Stärken von User Experience und die Stärken von einem Software-Entwicklungsteam haben wir können nutzen und uns auch dann auch neu positionieren. Und so haben wir es quasi aufgebaut.
Du hast die Firma verkauft und da du kein Kind von Traurigkeit und Langeweile bist, hast du ziemlich schnell etwas Neues wieder aufbauen. Bleibst der vernetzten Welt treu. Internet of Things ist dein neuestes Projekt, das du jetzt am Vorantreiben bist. Die Firma heisst Asteria, ist das richtig?
Genau, also das ist die Firma, die unsere Firma damals gekauft hat, eine japanische öffentliche Public am Tokyo Stock Exchange gelistete Firma. Die sind gross geworden in den letzten 20 Jahren mit Application Integration Platform. Das heisst, wenn du eine Firma hast, wo verschiedene Teile von Software miteinander müssen kommunizieren müssen, dann haben sie das Mittelstück gebaut, wo man dann wie die verschiedenen Software zusammenstöpseln und in der Mitte läuft dann alles über das. Und doch so kann man quasi, sag jetzt mal, eine Datenbank mit einem Frontend und einem Output mit einem Input und alles kann vernetzen. Also es ist immer darum gegangen, wie kann man alles besser vernetzen, verschiedene Arten von Software. Und vor 2 bis 3 Jahren hat sich die japanische Firma namens Asteria entschieden, wir wollen nicht nur im Business sein, von verschiedenen Software miteinander zu verknüpfen, sondern auch Software mit der echten Welt, mit der physischen Welt zu verknüpfen. Und Internet of Things ist da der naheliegende Begriff. Das heisst, wir gehen davon aus, dass all die Sachen, die in der vernetzten elektronischen oder digitalen Welt möglich sind, werden über lange Zeit auch in der physischen Welt möglich sein. Oder? Das heisst, man muss dann alles mehr vernetzen. Das ist einfach schlussendlich eine Zunahme von Vernetztheit generell über auch die echte die echte physische Welt. Dann im Rahmen von dem Firmenverkauf habe ich gesagt, ich würde mich sehr interessieren für das auch, mich dort reinzulehnen und herauszufinden, ja, was bedeutet denn das, dass plötzlich alles viel mehr vernetzt ist. Und dort bin ich jetzt das am Aufbau. Also, da bauen wir jetzt zusammen eine neue Internet of Things Plattform, die nennt sich Gravio. Das Ziel von dem ist, dass wir dort können, fast wie so ein Betriebssystem für einen physischen Space, für einen physischen Raum bauen, dass man dann das kann, eine Art, ja, dass man einfach kann wie Software schreiben oder Apps auf dieser Plattform. Aber.
Ja, dort seid ihr mit drin, das habe ich selber schon gesehen. Wir werden den Gravio in den Shownotes verlinken, dass ihr es auch findet. Dort ist die letzten paar Monate, Jahre ist in meiste Zeit in die Plattform reingegangen von dir. Ist das richtig?
Also genau, also angefangen habe ich so Anfang letztes Jahr, wo ich mich da reinlehne und fast jeden Tag finde ich neue, sehr spannende Sachen in diesem Bereich, auch im Bereich Machine Learning, im Bereich von Sachen, die möglich werden, durch das, dass der physische Raum vernetzt wird mit dem digitalen Raum. Und das ist das, was mich antreibt und was ich sehr spannend finde in diesem Bereich.
Ja, dort geht es ja effektiv auch wirklich um die klassisch analoge Welt in die digitale Welt zu verbinden. Mir ist ein Beispiel geblieben, weil ich habe selber in der Vergangenheit mal 2 Jahre lang in einer Fitnessgerätfirma gearbeitet und zum Beispiel sämtliche Kraftgeräte, die einfach nur Gewicht haben, kann man eigentlich nicht wie eine Art Betriebsstunden messen. Und lustigerweise hast du eben das, als ich mal uns zu London gesehen hast, du dann gesagt hast, dass man das eigentlich ganz einfach kann, mit einem einfachen Vibrationssensor kann man eigentlich dann die Betriebsstunden von einem Gerät, das noch Elektronik dran hat, eigentlich quasi so auch messen.
Genau. Eines der grossen Themen, gerade in den Fitnessstudios, ist, wie kann man die Auslastung optimieren, oder? Und im Moment ist es zum Beispiel so, dass man einfach eine Art wie eine Flatrate hat, wo die Leute zahlen für Membership und dann kommen immer alle zur gleichen Zeit, oder? Was wäre es? Und dann kann man sich langsam fragen, wie könnte man es denn bauen, dass man es fast wie so EasyJet-Flugsitz macht. Das heisst, wenn die Nachfrage höher ist, ist es teurer und wenn die Nachfrage tiefer ist, ist es günstiger. Und so kann man die Auslastung ein bisschen besser ausgleichen. Aber für das muss man natürlich das Kassensystem mit den Geräten und mit den Statistiken und mit Vorhersagen und all dem Zeug vernetzen, oder? Aber wenn man das richtig herkriegt, dann kann man ganz neue Geschäftsmodelle machen, die vorher gar nicht denkbar gewesen wären, wo man einfach aus logistischer Sicht aus Einfachheitshalber anders lösen. Oder?
Gut, wir kommen dann später noch zu deiner Zukunft. Mir aber auch aufgefallen ist, dass du eben nicht nur digital gut vernetzt bist, du bist auch analog gut vernetzt. Mir ist das auch etwas, was eigentlich immer auch aufgefallen ist, dass gerade die Leute, die auch auf Social Media sehr aktiv sind, oft auch im Analogen sehr vernetzt sind. Wo du dann bist auf London gegangen, da kann man auch, gut, du hast noch studiert und man hat das berufliches Umfeld, aber man kann auch immer sagen, wenn man so in eine Grossstadt geht, es wartet ja nicht wirklich jemand auf einem. Also es ist immer so, das Haifischbecken und man muss sich, gut, du bist mit einem Job über von einer Schweizer Firma, aber es ist, ja, wie bist du das angegangen? Also,
Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich da im Gimmeri, im Kirchenwelt noch in die Schule gegangen bin, da haben wir irgendeinisch kann ich mich erinnern, ist der Deutschlehrer damals ist ins Zimmer reingestürmt. Und nachher sind wir so ein bisschen am Ready machen gewesen für die Stunde zum Anfang und er hat dann gefunden. Wisst ihr was, es ist gerade ein Studio rausgekommen, eigentlich kommt es gar nicht so darauf an, was man weiss, sondern wer man kennt. Oder? In Zukunft. So. Und der Grund für das ist, hat man gefunden, wenn man irgendein Problem hat zu irgendeinem Thema oder irgendeiner Challenge, dann, wenn man ein grosses Netzwerk hat, dann findet man jemanden, der sehr gerne bereit ist, einem zu helfen und einem auszuhelfen. Und das ist mir mega geblieben. Ich bin froh, dass ich dort in dieser Deutschstunde damals war, weil ich bin eigentlich London angegangen. It's not so important what you know, but who you know. Und darum gibt es natürlich die die ganzen vernetzt, die ganzen Clubs und so, wo man sich trifft regelmäßig, wo man sich austauscht und so. Und dort habe ich in London habe ich mir so ein bisschen Netzwerk aus Schweizer aufgebaut zum Beispiel. Es ist noch interessant, wenn man als Expat in so eine Stadt geht, hat man plötzlich Zugang zu Leuten, wo man, wenn ich in der Schweiz geblieben wäre, hätte ich nie Zugang zu diesen Leuten gehabt. Oder so, ich sage jetzt mal, Managing Directors oder Directors in grossen Schweizer Banken in London, wo wir einfach gemeinsam hatten, dass wir beide aus der Schweiz sind und darum zusammen in ein Pub sind, go Bier trinken. Hier in Bern oder in Zürich wäre es viel schwieriger gewesen, mich mit solchen Leuten zu vernetzen schlussendlich. Ein Netzwerk mit Leuten zu kennen, ist das eine. Und was ich auch kürzlich noch zusätzlich entdeckt habe, ist der sogenannte Benjamin Franklin-Effekt. Ich weiß nicht, ob du schon vom Benjamin Franklin-Effekt gehört hast.
Noch nie etwas gehört.
Das funktioniert so. Und das ist scheinbar eine Geschichte, das ist Benjamin Franklin passiert und er hat das auch festgehalten. Wenn man eigentlich das Netzwerk aufbauen und will, dass die Leute gerne mit einem zusammen arbeiten oder auch einen Gefallen wieder machen, dann muss man sich um einen Gefallen fragen. Also es ist eigentlich counterintuitiv, es ist nicht intuitiv, aber es ist tatsächlich so, wenn man jemanden um einen Gefallen fragt, freundlich und so, und die dann auch gerne können und wollen helfen, dann tun sich viel mehr so die Vernetzung von denen und Relationship zwischen diesen Leuten wird dann noch viel, viel stärker. Oder? Und das ist interessant zu beobachten. Oder? Und, also ich sage nicht, dass man das muss einfach ausnutzen, aber was ich damit meine ist, man sollte nicht scheu sein, jemandem einen Gefallen zu bieten und Gefallen zu fragen und zu sagen, hey, kannst du mir da schnell aushelfen, ich brauche ein Intro zu dieser Person oder wie würdest du XYZ machen und dann die Person würde noch so gerne Auskunft geben und hilfsbereit sein. Und dann ist es so wahrscheinlicher, dass man eine stärkere Relationship hat mit dieser Person später.
Also das Thema Networking wird sicher auch ein wichtiges Thema sein bei Netzartig. Ist auch etwas, wo ich wieder reingerutscht. Ich sage immer so ein bisschen, ich habe es, glaube ich, von meinem Vater vorgelebt bekommen. Auf eine andere Art und Weise. Klar, ich bin jetzt nicht der Scheuchste und nicht der Introvertierteste, das hilft sicher auch. Ich finde das sehr interessant, eben auch mit dem Fragen. Also das ist auch die grosse Stärke, wenn man eigentlich eben nicht die First Contacts, sondern die Second Contacts über die Leute, wenn man die jetzt nutzen weiss, dann hat man unglaubliche Möglichkeiten. Und ich glaube, es wird viel zu wenig gemacht, gerade in der Schweiz. Ich glaube, da sind andere Länder ein bisschen weiter. Und ich bin dort aber auch immer der Meinung, dass man gerade im Networking auch vor allem mal geben und der automatisch eigentlich auch wieder kommt. Und wenn wir jetzt beim Networking sind, wenn man dich ein bisschen kennt, dann merkt man oftmals, dass du, glaube ich, in London oder in England sicher einer der wichtigeren Angelpunkte bist, was die Schweizer in England und London angeht. Und ich weiss, du hast auch eine grosse Facebook-Gruppe für Schweizer. Erzähl uns, wie es zu dem ist
gekommen. Genau, also eben durch das, dass ich natürlich in Kontakt mit den sozialen Medien schon von früh angekommen bin, habe ich auch mal eine Facebook-Gruppe gegründet, Swiss in London and the UK. Und die haben wir dann auch so ein bisschen nourished, wie sagt man das?
Pflegt,
ja, genau. was ja gerade in London sehr spannend ist, die haben ja so ein ähnliches System wie so ein Zunftsystem mit so Gilden, oder? Das geht bis weit hunderte von Jahren zurück, oder? Und die Sache von diesen Gilden war immer schon, dass man muss voll Brit, also gebürtiger Brit sein, um bei denen überhaupt dabei zu sein. Und das hat schon in den 1800er natürlich einen Haufen Schweizer gehabt. Und die haben dann ihre eigenen Club gegründet. Die haben nicht den gleichen Status gehabt wie die Gilden, aber es hat den Schweizer Club gegeben und die New Helvetic Society und Unionity Chinese sogar. Also es hat wirklich verschiedene so Networking-Gruppen gegeben in London, die vor und für die Schweizer waren. Auch Chamber of Commerce zum Beispiel. Aber die hatten auch den Nachteil gehabt, dass sie sehr auf, eben, weil sie so alt sind, zum Teil 100, 150-jährig und so, dass sie halt alte Technologien, Anführungsstrich, gebraucht haben und das Clubhaus und so weiter. Und ich habe dann immer gefunden, ja, nein, wir müssen doch die ganze Schweizer Vernetztheit auch ins neue Millennium bringen. Und das muss einfach online passieren. Darum haben wir die grösste Meetup-Gruppe von Schweizer in London und die grösste Facebook-Gruppe von Schweizer in London. Und dann haben wir eben auch ein Projekt Swiss Quality UK, wo wir so versuchen, Businesses zu vernetzen in London, Schweizer, also von grösseren Firmen. Also wir haben zum Beispiel Jura ist jetzt auch dabei und Ricola und Lederach Schocke, die unterstützen das Projekt bis hin zu einem Musiker oder einem Künstler und einem Designer oder Illustrator, wo quasi ihr eigenes Business haben in London. Dass man da quasi die kann breit untereinander vernetzen, eben auch, damit die können einen Wert schöpfen voneinander und das Projekt weiterbringen.
Ab und zu bist du auch noch Wurstverkäufer, ist das richtig?
genau. Das war auch eine interessante Geschichte. Dort hat es ein Restaurant in London, in Islington, also relativ zentral. Die haben gesagt, die neuen Burger sind Sausages are the new burgers. Also Würste sind die neuen Burgers.
Kann ich sogar verstehen. Gute Wurst ist etwas Feines und oft unterschätzt.
Genau. Leider haben sie nach 3 Monaten gemerkt, dass das Businessmodell nicht aufgeht. Sie sind aber auf irgendwie 1.500 St. Gallen Bratwürste. Sie haben ja 5 verschiedene Bratwürste gehabt, also polnische, französische, englische und eben die Olma-Bratwurst.
Und die deutsche.
Und die deutsche, genau, auch noch. Und noch vegetarisch, jetzt natürlich braucht man heute auch noch. Und dann hätte ich aber müssen nach 3 Monaten zutun, weil es nicht aufgegangen ist. Und dann habe ich das mitbekommen und habe gesagt, ja, weißt du was, ich hoffe nicht die ganzen Bratwürste, die Olma-Bratwürste ab. Also bin ich mal Besitzer von 1.500 Olma-Bratwürste in London gewesen. Aber bevor ich sie natürlich gekauft habe, habe ich eine Umfrage gemacht online, oder? In unserer Facebook-Gruppe, wer denn alles interessiert wäre an solchen Bratwürste. Und da ich dann sofort gesehen habe, dass das Interesse sehr gross ist, habe ich gewusst, okay, ist gut, die kann ich kaufen. Und die habe ich dann aufgekauft, gerettet quasi vor der Vernichtung. Und habe sie dann können zum Selbstkostenpreis oder so mit ein bisschen Spesen habe ich sie können weiterverkaufen. Und dann haben Schweizer haben dann auch Freude gehabt, dass sie dann noch können grillieren diesen Sommer mit Olma Bratwurst in London.
Ja, was ich auch weiss, ist, du hast schon in London ist ja auch die Stadt der Business Clubs. Ich weiss, dass du selber auch bist Mitglied warst. Bringen die Clubs etwas? Also ist das für etwas oder braucht man mehr nur die Räumlichkeiten zum Treffen? Wenn man aber jemanden fragen kann, der dort das gelebt hat, ist das noch interessant zu wissen, ob das überhaupt für etwas ist.
Also ich sage immer, es kommt ein bisschen auf ein Mindset drauf an. Oder? Wenn man denkt, dass man einem Club beitreten kann und dann automatisch irgendwie alles automatisch quasi auf dem Silbertablett daherkommt, dann werden die das denken, die werden denken, das bringt nichts. Oder? Aber wenn man an so einen Club beitreten und dann mit den Leuten ins Gespräch kommt und dann auch Relationships aufbaut und so, dann kann es plötzlich sein, hey, ich kenne noch einen, der noch das weiß und noch das kann und dann noch das braucht, oder? Und dann kommt man plötzlich mit Leuten zusammen, wo man vorher nicht hätte können, wo man ohne nicht hätte können. Aber man muss selber auch sich ein bisschen zu Zeug legen und natürlich ein natürliches Interesse haben, mit diesen Leuten irgendwie eins zu ziehen und das Netzwerken schlussendlich. Oder? Aber ein Beispiel, das ich habe, ist, da bin ich mal eben so an einem Event gewesen, und dann habe ich einen Lehrer kennen, bin ich mit dem Tisch gestanden, da sind wir immer ähnlich, wie wir jetzt hier diskutieren, sind wir ins Gespräch gekommen. Und dann hat er gesagt, hey, übrigens, ich bin der Präsident vom Lord Sainsbury's Fellowship of Engineers. Ich möchte gerne als Ehrengast einladen, also nicht als Ehrengast, als Gast einfach einladen an die nächste Annual Dinner. Oder? Dann haben wir auch da müssen. Und dann haben wir auch müssen mit Flügen und Anzügen dürfen dort, also Ich durfte dann dort dabei sein und habe natürlich dort das ist dann so in einer Auto, das ist wie so ein Harry Potter Film natürlich in London, oder mit Kerzenlicht und grossen Kronleuchter und altem edlem Holz haben wir dort diniert und dort haben wir natürlich dann sofort wieder neue Leute lernen können, wo eben zum Beispiel bei grossen internationalen Firmen arbeiten oder eben Ingenieure sind das ist natürlich etwas, oder wenn man das lebt und auch mit den Leuten entsprechend ins Gespräch, und dann würde ich schon sagen, dass es etwas bringt.
Yes. Wir haben uns ja eigentlich auch so in einem Club kennengelernt, übrigens dank Mike Schwede auch. Ich sage, es gibt so Power Network, wo sie immer sehr ein grosses Netzwerk haben. Wir kennen uns auch noch nicht so lange, aber so haben wir uns auch in London kennengelernt und es zeigt eben durchaus, dass die Orte dann wieder Leute zusammenbringen. Jetzt steht ein weiterer grosser Schritt vor der Tür. Du bist ab dem Januar in Hongkong. Jetzt werden sicher einige sagen, ja, es gäbe auch bessere Zeiten, um nach Hongkong zu gehen. Gut, meistens macht man ja die Entscheidung nicht innerhalb von 2-3 Wochen. Jetzt kommt auch komplett Neuland, wir haben noch nie darüber geredet. Ich nehme an, du nimmst dein Gravio-Projekt, wirst weiterhin betreuen von dort aus. Warum geht Hongkong?
Genau. Hongkong ist eine sehr spannende Stadt. Und gerade im Moment ist es natürlich besonders spannend, weil es eben wirklich so in der Schnittstelle zwischen Ost und Westen ist. Und ein Grund, was mich besonders so fasziniert, ist vielleicht nicht unbedingt Hongkong an sich, aber was noch fast spannender ist, ist die benachbarte Stadt Shenzhen. Oder? Shenzhen ist natürlich das Mekka von Hardware und Technologie in China und hat enormen Aufschwung gehabt in den letzten paar Dekaden und ist von einem Fischerdorf wie eine der grössten Hightech-Städte aufgeschossen. Und was natürlich, da ich natürlich viel mit den Japanern arbeite, hat sich die Möglichkeit ergeben, näher bei den Japanern zu sein, aber gleichzeitig auch näher bei dort, wo Technologie und Hardware und Software und alles zusammenkommen in einem grossen Melting Pot. Und das ist eben eigentlich die Shenzhen Gegend. Und ich hatte das Glück gehabt, meine Partnerin hat einen Job bekommen in Hongkong. Wir haben es dann überlegt, ja, wenn wir von London auf Hongkong übersiedeln, das ist noch vor dem Protest gewesen, aber die Proteste sind eigentlich, meiner Meinung nach, tangieren die uns als Expats nicht so wahnsinnig. Dann haben wir beschlossen, ja, das machen wir. Asteria, die Firma, mit der ich zusammen arbeite in Japan, hat sich auch, hat das auch sehr gut gefunden, dass ich jetzt in der Nähe bin, in der gleichen Zeitzone. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir das, dann probieren wir doch mal Hongkong noch ein bisschen aus. Und im Januar ist es tatsächlich soweit. Meine Partnerin hat dann eine Möglichkeit bekommen, in Hongkong zu arbeiten. Und dann haben wir uns überlegt, ja, gehen wir. Und im Januar ist es tatsächlich soweit, dann gehen wir auf Hongkong und schauen, was man da machen kann.
Ja, das ist ja natürlich mit Shenzhen hast du natürlich quasi auch ein bisschen das Paradies für die ganze Hardware, die es für IoT braucht. Hast du quasi ein bisschen vor der Haustür und ich wäre nicht erstaunt, wenn du auf einmal noch mit deiner eigenen Produktlinie rauskommst. Wo siehst du so ein bisschen, jetzt, wo wir wissen, was kommt, jetzt vielleicht noch so ein bisschen generell einen Blick in die Zukunft, wo siehst du so ein bisschen die Zukunft von dieser vernetzten Welt? Also was denkst du, was wird uns so in den nächsten 15 Jahren schnellsten erreichen? Vor kurzem hat man das Gefühl gehabt, jetzt geht es vielleicht noch 3-4 Jahre, dann fahren die Autos schon ohne Chauffeur herum. Mittlerweile ist man dort, glaube ich, ein bisschen realistischer geworden und es braucht noch ein bisschen länger. Wie siehst du so ein bisschen die vernetzte Welt, aus, dass es da auf uns zukommt?
Genau. Ich habe ja am Anfang von den 4 grossen Schritten von der Menschheit geredet und eine naheliegende Frage ist natürlich dann, ja, was ist denn der 5. Schritt? Was ist der nächste Schritt von der Vernetzung nach der Vernetzung? Und wenn wir immer davon ausgehen, ja, wie tun Menschen untereinander Gedankengut und Ideen und Konzepte austauschen, dann gibt es eine grosse Hürde, die wir bis jetzt noch nicht überwunden haben. Und das ist die Überwindung von Sprache. Oder? Wenn man bedenkt, dass es mittlerweile mehr chinesische Internetbenutzer gibt als amerikanische, aber wir überhaupt keinen Zugang haben zu all den Inhalten, die sie generieren, dann gibt es eine grosse Möglichkeit, eigentlich die Brücke zu schlagen zwischen den verschiedenen Sprachen. Oder? Und so nochmal einen zusätzlichen Boost, wie kann man vernetzen, nicht nur zwischen Leuten von ähnlichen oder gleichen Kulturen, aber untereinander zwischen verschiedenen Kulturen, ganz anderen Weltansichten auch, wie kann man die untereinander vernetzen und wie kann das in die nächste Generation von Menschheit quasi münden, wo schlussendlich das Verständnis füreinander auch viel einfacher vielleicht hergestellt werden kann. Vielleicht ist das eine naive Ansicht, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt am Chinesisch lehren, aber ich finde es sehr spannend. Was dann natürlich eben ein interessantes Thema ist in diesem Bereich, ist die ganze Thematik von Machine Learning und Natural Language Processing und Artificial Intelligence, weil dort, genau wie wir vorher besprochen haben, was um Voice geht, geht es nicht nur um Voice, sondern eben auch Interpretation von Voice und wie dass man das hin und her kann transportieren zwischen verschiedenen Sprachen. Und das finde ich, ist eine von der aufregendsten möglichen Zukunftsänderungen, dass wir irgendwie die Brücke plötzlich besser schlagen zwischen den verschiedenen Kulturen und verschiedenen Sprachen und so eigentlich viel mehr Möglichkeiten haben, Wissen und untereinander schlussendlich weiterzukommen, oder? Und neue Konzepte zu entwickeln. Das ist jetzt mehr so auf der grossen Bühne oder von weit her gesehen. Im Detail, im Kleineren, wo es spannende Bereiche gibt im Moment, denke ich, ist im Bereich von eben auch Machine Learning, was dann darum geht, wo plötzlich Maschinen können mitdenken und auch sagen, oh, das ist etwas, was nicht normal ist und das ist etwas, was außerhalb vom normalen Muster ist. Oder? Dass man zum Beispiel sagt, man hat Räume, die können mitdenken, man hat Fahrzeuge, die können mitdenken und dass die einfach durch die Sensorik, die die haben, können die sagen, das ist Normalzustand und das ist nicht Normalzustand. Und sobald etwas festgestellt wird, was nicht mehr Normalzustand ist, dann kann man Mensch mit einbeziehen, der dann beurteilen kann, ob etwas Normalzustand ist oder nicht Normalzustand. Noch einfacher. Und das wird dann immer weiter überrücken, dass man sagt, am Anfang werden die Maschinen noch Schwierigkeiten haben, herauszufinden, was Normalzustand ist und was nicht, aber irgendwann wird es dann so sein, dass wir als Menschen immer mehr entlastet werden und schlussendlich Maschinen uns dort behilflich sein können. Das ist eine spannende Entwicklung, finde ich.
Eine Hürde, die es dort immer gibt, ist die Akzeptanz. Also ich glaube, das ist vielleicht mir in der westlichen Welt sogar ein bisschen, ich finde es als Nachteil, weil rundum passiert. Hast du das Gefühl, wir werden es schnell akzeptieren, so Sachen? Dass eben Maschinen mitdenken oder dass sie jetzt auf einmal mit einem Computer reden?
Ja, es ist noch schwierig zu sagen. Es gibt natürlich verschiedene Ansichten. Gerade jetzt, wo ich mich auch mit China befasse, natürlich, oder? Dann gibt es grosse, die machen grosse Schritte in diesem Bereich mit der ganzen Artificial Intelligence und Vernetztheit und selbst auch Blockchain-Technologien. Sie sind natürlich da recht voraus. Aber dort ist natürlich ein anderes Thema von Akzeptanz. Oder dort ist, wird einem gesagt, was man zu akzeptieren hat, sozusagen. Also, so wie ich es verstehe im Moment. Aber die Frage ist, es wird immer ein Punkt kommen, wo die Leute werden quasi selber sich überlegen, ja, ist es jetzt gut, wenn man zum Beispiel, also ich mache das Beispiel immer auch von der Überwachungskamera, oder? Die Leute finden es schlecht, wenn man gefilmt wird in der Straße, zum Beispiel in London gibt es überall Überwachungskamera, aber sie finden es gut, wenn dann Kriminelle gefasst werden wegen dem, oder? Irgendwie muss man dann selber für sich entscheiden, ja, ist jetzt die Technologie etwas, wo uns hilft, oder ist es etwas, wo uns schadet, oder? Und da gibt's noch viel, da müssen wir noch viel darüber nachstudieren und herausfinden, ja, was denn das bedeutet, wenn die alle so vernetzt sind, aber auch, wer hat schlussendlich Kontrolle darüber und wer kann entscheiden, was richtig und was falsch ist, oder? Und inwiefern kann man solche Entscheidungen auch der Maschine sogar überlassen, oder? Was eigentlich sollte, sag jetzt mal, neutraler sein als ein Mensch, oder? Weil die weniger oder andere Interessen haben für sich. Aber dann muss man wieder fragen, wer ist der Mensch, was entwickelt hat und so weiter.
Genau. Wie stark ist das Bias vom Algorithmus, der dahinter ist? Genau. Das ist dann wieder die andere Frage.
Also,
gut, die ganze philosophische Frage rund um Überwachung, das ist, könnte man, glaube ich, jetzt noch mal eine weitere Stunde aufnehmen oder sogar zwei oder drei. Nicht ein einfaches Thema, aber sicher eines, das uns noch viel wird beschäftigen in Zukunft. Wir kommen zur letzten Frage und die werde ich versuchen durchzuziehen. Und ich bin dort mehrfach darüber gestockelt, weil wenn ich unterrichte, habe ich immer eine Lektion, die ich unterrichte. Dort kommen immer eher ganz kleine Gewerbler. Und ich sage immer, das ist so die Lektion, die mich erdet, weil die haben andere Fragen. Und dort ist mir lustigerweise schon mehrfach Frage gestellt worden. Ich finde die eben sehr interessant, dass am Schluss vom Kurs jemand zu mir kam und gesagt, mein Junior oder meine Tochter ist jetzt kurz vor dem Studium. Was würdet ihr denen empfehlen zu studieren? Für die, weil ich lebe immer in Zukunft mit ist meistens geht es um Social Media und solche Sachen. Und die Frage würde ich sehr gerne stellen, jetzt etwa 18-Jähriges, kurz vor dem Studium, weiss noch nicht so recht was. Was würdest du heute dieser Person sagen, ja, wenn du einen guten Rucksack hast für die Zukunft, dann musst du das machen. Was wäre dort deine Antwort? Yeah.
Ich sehe die Zukunft so, dass es wahrscheinlich wie eine Art Spaltung wird geben zwischen zwei verschiedenen Arten von Menschen. Und zwar ist es so, dass es Menschen wird geben, wo von Computern oder von Maschinen versklavt werden. Und es gibt Menschen, wo Maschinen und Computer Verkäufer versklaven. Oder? Und was ich wichtig finde, ist, dass man von Anfang an dass wir erkennen, wie die Mechanismen funktionieren, wie man einen Computer oder eine Maschine oder eine Software für sich kann, im Prinzip nützlich machen, anstatt dass man einfach muss spuren, was eben Software und so sei. Also dass man ein tieferes Verständnis dafür entwickelt, wie das alles in dieser vernetzten und digitalen Welt zusammenhängt. Oder? Und für das ist es sehr, ich sage, spannend zu erforschen oder auch eben sich reinzulegen in erstens, wie sind die Mechanismen, also Computersystem, also Software Engineering, auch schon nur zum die Hürde zwischen dem Menschen und der Maschine quasi tiefer zu halten, dass man nicht einfach kapituliert und sagt, die Maschine die wird mir sowieso diktieren, sondern dass man sagt, okay, die Maschine kann ich auch versklaven, indem ich Software für sie schreibe zum Beispiel oder um sie zu kontrollieren. Das ist sicher das eine. Und das andere ist auch, dass man sogar eben noch einen Schritt weiter gehen kann und vielleicht Neues kreieren und Neues schaffen aus diesen Mechanismen, aus dem Gelehrten. Oder? Und was eben dann auch sehr spannend ist, ist halt alles, was, finde ich, wenn man das kombiniert, also das Technische mehr mit auch etwas mehr Sozialwissenschaftler, Wissenschaftlichem, wie das Menschen funktionieren, untereinander, miteinander, wie das Kommunikation funktioniert, wie das Menschen untereinander sich vernetzen. Und dann kann man die zwei wie so kombinieren miteinander und dann sagen, okay, es geht vor allem um Vernetztheit. Wie kann man Menschen untereinander vernetzen? Aber wie kann man Technologien nutzen, um Menschen oder auch Systeme oder Firmen oder alles, was irgendwie vernetzt kann sein, besser kann vernetzen? Oder? Und ich habe das Gefühl, so eine Kombination aus sozialwissenschaftlichem unterstützt mit technischem ist ein guter Start.
Also Multidisziplinarität eigentlich und ja, so Sachen, die bis vor kurzem eigentlich noch fast nicht so vorstellbar waren. Gesagt, das ist die letzte Frage, aber es hat durchaus auch ein bisschen Pessimismus drin, was du jetzt vorhin gesagt hast mit dieser, sag jetzt mal, ein bisschen Zweiklassengesellschaft. Also sagst du das so, wenn es mehr Leute gibt, die in diese Richtung werden studieren, gibt es das eben vielleicht auch nicht. Also dass man dem kann quasi auch vorbeugen kann. Oder hast du das Gefühl, es wird eine Zweiklassengesellschaft geben, was jetzt durchaus vielleicht gewissen Leuten Angst macht oder so ein bisschen pessimistische Blick in die Zukunft ist?
Ich bin überzeugt, dass es eine Zweiklassengesellschaft wird geben, weil nicht alle können quasi sich in die Richtung entwickeln oder sich das erforschen und exploren, also erkunden. Und, aber ich sage nicht, dass es schlecht ist, solange man vielleicht sonst noch eine gewisse gewisse Möglichkeit kritisch zu sein hat. Oder? Aber man ist natürlich mehr ausgeliefert. Oder? Und wenn man, quasi, wenn man findet, dass man nicht ausgeliefert sein will, denen, die die Systeme bauen oder diesen Computersystem die entwickeln oder auch den Algorithmen, die wir vorher gesagt haben, die ausgeliefert sind, dann muss man eher auf die Kreatorseite, also die, was kreieren, anstatt die, die nur konsumieren. Oder? Und das ist, das hält zumindest noch die Türen offen. Oder? Und dann kommt es halt sehr darauf an, wer die ganzen Systeme in Zukunft wird kontrollieren natürlich. Aber es gibt natürlich immer das Risiko, dass das jemand ist, was man nicht möchte.
Und zwischen den Zielen sieht man eigentlich genau die Fragen, die uns in den nächsten paar Jahren werden beschäftigen. Langweilig wird es nicht. Ich sage eigentlich allen, die Kinder haben heutzutage, sorgen dafür, dass die Kinder lernen programmieren. Nicht, dass sie später programmieren können, aber da wir wirklich halt so in eine Richtung gehen, wo sehr viel durch Algorithmen bestimmt wird, versteht man die Welt einfach auch nur, wenn man die Sprache hinterher noch versteht. Also ich glaube, das ist wirklich, also das weiss man ja heute auch, die meistgesprochene Sprache ist eine Programmiersprache und nicht mehr die anderen Sprachen. Und ich finde das ein sehr wertvoller, eigentlich, also ein guter Schluss, dass man die Leute so haben können oder lassen, dass es eben wichtig ist. Ich kann auch Erwachsenen, die bereits im Berufsleben sind, empfehlen, vielleicht mal ein Bootcamp zu machen, zum Lernen programmieren. Ist noch irgendetwas, was wir vergessen haben oder etwas, was noch wichtig ist?
Also was ich sehr spannend finde, ist, dass wir müssen uns bewusst sein, dass wir zumindest in einem Wandel sind. Oder? Und wir aber, weil wir zumindest in diesem Wandel sind, merken das gar nicht, weil es einfach zu langsam funktioniert. Aber in der Zukunft werden die Leute auf unsere Zeit zurückschauen und sagen, das ist da, wo sich alles verändert hat, wo es neue Konzepte gegeben hat, neue Vernetztheit, neue Business Models, all diese Sachen. Und wir müssen uns bewusst sein, dass wir in dieser Zeit sind und so können wir auch vernetzter daran denken und dann auch mehr das Ganze von einer Vernetztheit an Seiten anschauen als von einer digitalisierten Welt. Und ich habe das Gefühl, wenn wir mit dieser Sichtweise dort hergehen, dann tun uns plötzlich allen viel mehr Türen auf.
Merci vielmals, dass du Zeit genommen hast und
sehr gerne.
Guten Start auf der anderen Seite fast von der Erde. Und wir hören uns dann vielleicht irgendwann wieder und können dann zurückschauen. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Zeit hier in der Schweiz, bis es dann über London Richtung Hongkong geht.
Vielen Dank. Danke vielmals, Kosi. Hat mich sehr gefreut, hier zu sein.
Das war die erste Folge netzartig.ch. Und ich habe noch so ein bisschen ein Bedürfnis, etwas zu einordnen, weil mich der Begriff Versklaven selber während dem Gespräch so ein bisschen durcheinander gebracht hat. Und ich möchte es vielleicht noch einfach richtig einordnen. Und Versklaven, ich habe natürlich einen Anschluss von der Aufzeichnung von diesem Gespräch noch mit dem Christoph geredet. Versklaven meint er zum Beispiel, wenn wir jetzt heute an einen Bankomat gehen, dann sagt uns das Gerät sehr stark, was wir machen müssen. Also, dass wir uns eigentlich diesen Geräten versklaven und die Geräte geben uns nonstop Anleitungen. Und ich persönlich denke noch, dass genau dort eigentlich das Kunststück wird sein, in Zukunft in der digitalen Welt Services so zu bauen, dass sie sich viel mehr einem Menschen adaptieren und sich der Mensch viel, viel weniger muss an diesen Geräten adaptieren. Dann freue ich mich schon auf den nächsten Gast, den ich dann begrüssen darf. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber auch dort wird es wieder interessant. Auch wenn es dann vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, sondern es wird ziemlich in eine andere Richtung gehen. Aber eben, wie gesagt, immer in Bezug auf die vernetzte Welt. Habt Sorge und ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend oder Morgen oder wenn ihr diesen Podcast auch immer gehört habt.